Nein, ich meine vor ein paar Jahren, bevor du mit dieser Arbeit angefangen hast.
Oh, ich weiß nicht viel. Niemand wollte jemandem wie mir einen Job geben.
Jemandem wie dir?
Du weißt schon. Du bist was Besonderes, Joe, denk immer daran.
Ich denke im Aufzug auf dem Weg zu meinem Stockwerk daran, und ich denke daran, als ich mich von der Frau verabschiede, die mir heute keine Lunchbrote gebracht hat. Sogar als ich das Besprechungszimmer ignoriere und direkt zu meinem Büro gehe, denke ich daran, dass ich wirklich was Besonderes bin. Das muss ich ja wohl auch sein, oder? Nur deswegen konnte ich meine Liste auf 5 Verdächtige zusammenstreichen, während der Rest der Abteilung Dartpfeile gegen ein Telefonbuch wirft. 5 Verdächtige. Die Detectives Taylor und Calhoun, die nicht hier aus der Stadt sind, sowie Travers, McCoy und Schroeder. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, Travers von meiner Liste zu streichen, doch dazu muss ich zuerst mehr über ihn herausfinden. Bei Calhoun und Taylor wird es schwierig. Der eine kommt aus Wellington, der andere aus Auckland. Nach der Rede von gestern Morgen glaube ich nicht, dass Schroeder der Täter ist, aber ich darf nichts überstürzen. Alle 5 werden vorerst meine Hauptverdächtigen bleiben. Der Tag schleppt sich dahin, die immer gleiche Routine. Ich erfahre nichts, was ich nicht schon wüsste. Ich schrubbe und moppe und sauge Staub. Lebe, um zu arbeiten. Arbeite, um zu leben. Die Aufschrift auf McCoys Kaffeetasse ist falsch. Als es endlich 16:30 ist, gehe ich nicht wie üblich gleich nach Hause, sondern warte auf Travers. Er erledigt die Laufarbeit, spricht mit Zeugen und tut alles, was in seiner Macht steht, um den Killer zu finden. Gegen 17:30 wird er zurückerwartet und anstatt mich vor das Polizeigebäude zu setzen, suche ich eine nahegelegene Markthalle auf. Ich bin kurz davor zu verhungern, weil ich heute nur Obst gegessen habe. Ich entscheide mich für was Chinesisches. Gebratene Lais. Der Kerl, der mich bedient, ist Asiat und hält mich offensichtlich ebenfalls für einen, denn er spricht mit mir in seiner Muttersprache. Nachdem ich fertig bin, stehle ich ein Auto. Ich denke kurz an das neueste Mercedes-Modell, doch man kann keine teuren europäischen Autos klauen und dann darin vor dem Polizeigebäude warten. Ich entscheide mich für einen unauffälligen und hoffentlich zuverlässigen Honda, den ich in weniger als einer Minute aufgebrochen und kurzgeschlossen habe. Der Wagen stammt aus einem Parkhaus, denn dort sind meist nur wenige Menschen unterwegs. Als ich nach draußen fahre, reiche ich das Ticket, das zusammen mit etwas Kleingeld auf dem Armaturenbrett lag, dem Kerl am Schalter. Er nimmt mich kaum wahr. Das Auto, das ich requiriert habe, ist eines der schmutzigsten, das ich finden konnte. Ich fahre zu einem Supermarkt und benutze eines der Messer in meinem Aktenkoffer, um die Nummernschilder abzuschrauben. Ich tausche sie gegen die eines Mitsubishi, fahre zu einer in der Nähe gelegenen Tankstelle und rolle mit dem Wagen durch die Waschstraße. Mit dem sauberen Wagen fahre ich zurück zum Polizeigebäude. Zufrieden, dass ich die meisten oder vielleicht sogar alle Risiken für eine Festnahme ausgeschlossen habe. Ohne Risiko ist das zwar alles nicht besonders aufregend, aber im Augenblick suche ich auch nicht nach Aufregung. 17:16 kommt Travers zurück. Weitere 35 Minuten vergehen, bevor er das Gebäude verlässt. Ich folge ihm nach Hause. Hübsches Viertel. Die Dächer rosten nicht und die Pflanzen in den Gärten gedeihen. Die Wände glänzen, die Fenster sind sauber und in der Auffahrt stehen nette Autos. Sein Haus ist ein etwa 30 Jahre altes, einstöckiges Gebäude. Die Fensterrahmen sind aus Aluminium, alles wirkt sehr gepflegt. Ich warte ungefähr eine Stunde, bevor er wieder auftaucht. Jetzt trägt er rote Jeans und ein Polohemd. Er sieht aus wie eine Comicfigur, die unversehens in der wirklichen Welt gelandet ist. Er wirft eine Sporttasche auf den Beifahrersitz und lenkt seinen Wagen auf die Straße. Ich wusste, dass er heute ausgehen wird. Ich habe die Nachricht auf seinem Anrufbeantworter gehört. Ich folge ihm durch einige Vorstädte, bis er schließlich vor einem attraktiven, zweistöckigen Haus in Redwood anhält. Hier strahlen die Wände noch heller und die Autos sind ein bisschen teurer. Er parkt in der Auffahrt, greift nach der Sporttasche und verschließt den Wagen. Ein Kerl, der ebenfalls Mitte 30 ist, kommt an die Tür. Nachdem Travers im Haus verschwunden ist, sieht sich sein Freund, er hat dunkelbraunes Haar und einen kleinen, gestutzten Schnurrbart, auf der Straße um, als suche er etwas oder jemanden. Sollte diese Suche mir gelten, dann hat sie keinen Erfolg. Er spielt am Kragen seines hellgrünen Hemds herum und zieht die Tür hinter sich zu. Heute Abend essen sie zusammen. Ich werde ein paar Stunden warten müssen. Ich habe Danielas Kreuzworträtselheft mitgebracht, um mir die Zeit zu vertreiben und geistig fit zu bleiben. 4 senkrecht. Allwissendes Wesen. 2. Buchstabe ein O. Joe. Die Zeit vergeht und schließlich leuchten die Straßenlaternen auf. Ich sehe mich nach irgendwelchen Lebenszeichen in dieser gepflegten Vorstadt um, doch ich finde nichts. Ich frage mich, wo all diese Leute sind. Vielleicht sind sie ja tot. Ich mache noch ein paar Kreuzworträtsel, bevor schließlich oben im Haus die Lichter angehen und es unten dunkel wird. Ich warte nochmal 10 Minuten, bis auch oben die hellen Lichter gelöscht und durch eine kleinere, schwächere Version ersetzt werden. Vermutlich eine Nachttischlampe. Travers ist immer noch drin. Ich öffne meinen Aktenkoffer, nehme die Glock heraus. Ich will niemanden erschießen, aber wenn man alles sorgfältig gegeneinander abwägt, ist das noch immer eine bessere Option, als geschnappt zu werden. Ich stecke die Waffe in die Tasche meines Overalls. Am liebsten würde ich auf einen Baum klettern, um von weitem einen Blick auf das zu werfen, was ich zu sehen befürchte. Ich habe schon einige ziemlich seltsame Dinge miterleben müssen, aber sowas noch nie. Ich hole tief Luft, konzentriere mich auf die Aufgabe, die vor mir liegt. Ich muss es ja nur kurz anschauen, ich muss es nicht selber tun. Ich fummle am Schloss herum, mit zitternden Händen, 15 Sekunden lang. Das Haus ist so sauber und ordentlich, dass es wie eine Musterwohnung wirkt. Leise gehe ich durch den Wohnbereich im unteren Stock und bleibe vor dem großformatigen Fernseher stehen. Ich wollte, es gäbe eine Möglichkeit, ihn mitzunehmen. Auch die Chaiselongue hätte ich gerne, wenn das verdammte Ding in meine Wohnung passen würde. Der große Läufer in der Mitte des Zimmers verbindet die Möbel miteinander. Alles ist farbig. Die Sofas sind hellrot, der Teppichboden ist rehbraun, die Wände strahlend orange. Ich ertappe mich dabei, wie ich Zeit zu gewinnen versuche. Die Waffe im Anschlag laufe ich zur Treppe und gehe dann langsam nach oben. Ich halte mich an die teppichbezogene Mitte der Stufen, um so wenig Lärm wie möglich zu machen. Als ich oben ankomme, wird mir klar, dass das raue Stöhnen, das ich jetzt höre, jedes Geräusch meinerseits übertönt hätte. Ich bleibe regungslos stehen und denke an die Liste. 5 Namen. Nur ein kurzer Blick ins Schlafzimmer, dann sind es mit ziemlicher Sicherheit nur noch 4. Das Stöhnen wird lauter. Vom Gang hier oben gehen 4 Zimmer ab. Doch es ist das nächstgelegene, mit dem ich es zu tun habe. Ich erreiche das Schlafzimmer, aus dem die Geräusche kommen. Es klingt, als würde jemandem ein Kissen in die Kehle gestopft. Die Tür ist angelehnt, doch das spielt keine Rolle. Wenn sie geschlossen gewesen wäre, hätte ich sie unbemerkt geöffnet. Und hätte das nicht geklappt? Ah, ich habe immer noch meine Waffe. Ich schiebe den Kopf vor und versuche, durch den schmalen Spalt zu spähen. Nur ein ganz kurzer Blick, denke ich, und schon bin ich wieder weg. Die Treppe runter und raus in die Nacht und meine Liste wäre um einen Namen kürzer. Aber ich kann nichts erkennen. Das Bett ist nicht zu sehen. Ich beuge mich weiter vor. Jetzt habe ich freien Blick. Plötzlich wird mir übel. Mein Magen revoltiert. Ich stolpere rückwärts und falle dabei fast hin. Hole tief Luft und versuche, mich nicht zu übergeben, aber ich bin nicht sicher, ob ich das schaffe. Meine Beine verwandeln sich in Gelee und mir dreht sich der Kopf. Ich habe gesehen, was ich erwartet hatte. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich so heftig reagieren würde. Mein Magen versucht, sich durch meine Kehle auf und davon zu machen. Ich drücke mir mit der Hand gegen den Bauch und lehne mich an die Wand. Wieder atme ich tief ein, dann halte ich eine halbe Minute lang die Luft an. Langsam verschwindet der Drang, mich auf den Teppichboden zu erbrechen. Jetzt gibt es tatsächlich nur noch 4 Verdächtige, aber ich fühle mich deswegen keineswegs besser. Ich wanke die Treppe hinunter und klammere mich am Geländer fest, um nicht zu stürzen. Ich halte inne und denke nach über das, was ich gerade gesehen habe. Ich denke an meine Mutter, die mich immer wieder fragt, ob ich schwul bin. Ist mir deswegen so schlecht? Weil sie glaubt, dass ich das, was ich gerade gesehen habe, selbst mache? Und noch was geht mir im Kopf herum. Etwas, worüber ich mir selbst nicht im Klaren bin. Es ist, als könnte ich es schemenhaft vorbeitreiben sehen, doch wenn ich mein Netz auswerfe und das verdammte Ding an Bord holen will, rutscht es mir aus den Händen und alles entzieht sich wieder. Wird es wiederkommen, wenn ich einen weiteren Blick riskiere? Um keinen Preis würde ich das tun. Ich hebe die Hand zum Mund und beiße mir auf die Knöchel. Verflucht, ich spüre fast überhaupt nichts. Meine Hand schmeckt nach Schweiß. Ich frage mich, ob mich mein Vater jemals für schwul gehalten hat. Soll ich zurückgehen und diese beiden Männer erschießen, weil sie schuld daran sind, dass ich mich so fühle? Ich blicke hoch zur Decke und verliere fast das Gleichgewicht. Die Knöchel habe ich noch immer im Mund. Was würde Jesus tun? Es wäre christlicher, von mir raufzugehen und die beiden zu erschießen. Anormale Akte wie dieser können ihn nur verspotten. Was würde Dad von mir wollen? Ich habe keine Ahnung, warum ich seine Meinung in dieser Sache auch nur in Erwägung ziehe. Und so stehe ich jetzt hier und habe noch ein Problem. Ich bin sicher, dass Gott nichts dagegen hätte, wenn ich die beiden erschieße. Dad jedoch sehr wohl. Genau genommen drängt mich Gott dazu. Ich würde ihm und der Menschheit einen Gefallen tun. Aber habe ich überhaupt Lust, Gott einen Gefallen zu tun? Ich versuche, an eine Situation zu denken, in der er schon mal was für mich getan hat, aber er hat nur eine Sache zustande gebracht. Er hat mir meinen Vater genommen und mich meiner Mutter überlassen. Nein, ich schulde ihm nichts. Ich sehe in Richtung Schlafzimmer. Ich höre, wie Dad mir sagt, dass das einfach Menschen sind, die was ganz Menschliches tun und dass ich sie in Ruhe lassen soll. Jeder hat ein Recht darauf, glücklich zu sein. Niemand hat das Recht, einen anderen zu verurteilen, weil dieser sich in einen Vertreter des eigenen Geschlechts verliebt. Das würde er sagen. Doch ich höre ihm nicht zu, denn er ist tot. und normale Menschen machen sowas einfach nicht. Es reicht für heute Nacht. Wenn ich morgen Candys Leiche melde, gibt es nur noch 4 Verdächtige, auf die ich ein Auge haben muss. Es wird langsam spät. Wenn ich nicht bald nach Hause komme, verschlafe ich morgen vielleicht wieder. Ich sollte schon längst wieder aus dieser verdammten Tür sein. Andererseits ist das eine Gelegenheit. Ich bin bereits im Haus mit einer Waffe. Und keiner von beiden weiß, dass ich hier bin. Sie sind viel zu sehr miteinander beschäftigt. Bedeutet das, dass sie den Tod verdienen? Ich weiß nur, dass sie an meiner Verwirrung und meiner Übelkeit schuld sind und dafür müssen sie bezahlen. Niemand tut mir sowas an. Niemand. Und doch, ist das wirklich ihre Schuld? Mein Gott, wie kann ich nur so etwas fragen? Was ist bloß aus mir geworden? Ich bin Joe. J steht für Joe. J steht für Justiz, gerecht und erbarmungslos. Ich bin stark. Ich habe alles unter Kontrolle und wenn ich mich zu etwas entschließe, dann ist das meine Entscheidung. Nicht die Gottes. Nicht die meines Vaters. Es ist mir egal, was die beiden davon halten. Ich gehe zurück zum Schlafzimmer. Bleibe an der Tür stehen. Ziele. Aber ich drücke den Abzug nicht. Stattdessen denke ich über die technischen Aspekte nach. Die ballistische Untersuchung wird ergeben, dass schon zuvor eines der Opfer mit dieser Waffe erschossen wurde. Der Serienkiller schlägt wieder zu und das wird sie verwirren. Es wird sie blind machen gegenüber dem wahren Motiv. Warum hat sich der Killer einen schwulen Polizisten als Ziel ausgesucht? Und ist es wirklich so ideal, wenn die anderen Detectives begreifen, dass jemand hinter ihnen her ist? Könnte ich mich dann noch ohne weiteres in ihren Häusern bewegen, falls das nötig sein sollte? Oder in ihren Motelzimmern? Ich trete einen Schritt zurück, aber das Stöhnen scheint nur noch lauter zu werden. Die knarrenden Bettfedern klingen, als schrien sie vor Angst. Ich drücke die Hände gegen meine Schläfen, aber das hilft nicht. Ich ramme mir den Lauf der Glock ins rechte Ohr und stecke meinen Mittelfinger ins linke, aber dadurch kann ich auch nicht besser nachdenken. Das Geräusch ist immer noch da. Und die einzige Möglichkeit, es loszuwerden, besteht darin, entweder mich oder die beiden zu erschießen. Aber ich muss sie gar nicht erschießen. Ich bin kein Tier. Ich habe die Fähigkeit, das alles hier zu Ende zu denken. Ich kann richtig und falsch unterscheiden. Ein Geisteskranker würde ins Zimmer springen und das Feuer eröffnen, denn er kann nicht kontrollieren, was er tut. Geisteskrankheit ist ein rein juristischer Begriff, kein medizinischer. Patienten, die in moralischer Hinsicht krank sind, Mörder und Vergewaltiger, sind nicht unzurechnungsfähig, sie plädieren nur darauf. Echte Geistesgestörte hingegen wissen wirklich nicht, was sie tun. Sie versuchen nicht, sich einer Verurteilung zu entziehen. Sie werden blutbeschmiert am Tatort gefasst, während sie Barry Manilows Songs vor sich hin trällern. Nur geistig Gesunde sind in der Lage, eine Wahl zu treffen. Ich senke meine Waffe. Ich könnte die beiden ohne weiteres umbringen, einfach nur, weil ich hier bin. Meistens nimmt man sich, was man bekommen kann in dieser verrückten, chaotischen Welt. Manchmal muss man jedoch eine Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen, weil sich vielleicht noch eine bessere ergibt. Das Leben ist eine Autobahn, von der viele schmutzige Straßen abzweigen. Gerade jetzt befinde ich mich an einer dieser Abzweigungen, während ich vor dem Zimmer eines Typen stehe, dem ich noch nie begegnet bin. Vage erinnere ich mich an etwas, das ich nicht genauer fassen kann. Und ich bekomme Kopfschmerzen, heftiges Pochen. Schweiß rinnt mir über den Körper, kitzelt mich. Ein Stöhnen erfüllt meine Ohren, heftiges Pochen. Werde ich sie umbringen? Eine Handvoll falscher Fährten legen? Oder würde alles nur noch schlimmer dadurch? Ich gehe nach unten. Die Küche ist mit Geräten aus Edelstahl eingerichtet, die mehr kosten, als ich in einem Jahr verdiene. Ich setze mich in die Frühstücksnische auf einen Barhocker und lege die Glock vor mir auf den Tisch. Es war einfach rauszufinden, dass Travers schwul ist. Es waren die Kalender. So etwas nennt man wohl Überkompensation. Weil ich weiß, dass ich mit einem nicht ganz so leeren Magen besser denken kann, öffne ich den Kühlschrank und suche nach etwas Essbarem. Schließlich mache ich mir ein Corned Beef Sandwich. Travers Freund ist ein ausgezeichneter Koch. Ich nehme mir eine Coke. Die sind bekanntlich im Angebot, um das Sandwich hinunterzuspülen. Ich höre, wie zwei Männer über mir den Spaß ihres Lebens haben. Das prickelnde Getränk wischt alle Zweifel daran beiseite. Das Bett kracht gegen die Schlafzimmerwand, als wäre es schon vor einer halben Stunde am liebsten durch die Vordertür verschwunden. Ich setze mich an die Bar und streiche mit dem Finger über die Kante des Tresens.